Hi, hier ist Antran von der Rest ist Geschichte. Wir gehen demnächst wieder auf Tour und ihr könnt live dabei sein. Zum Beispiel am 19. September beim Beats and Bones Podcast Festival im Berliner Naturkundemuseum oder am 7. Oktober im Haus der Geschichte in Bonn. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's hier weiter mit der neuesten Folge.
Kaschmir. Das ist für viele Menschen eine Urlaubsregion mit hohen Bergen im Himalaya und grünen Tälern. Aber Ruhe und Idylle gibt's dort kaum. Gerade sind die Konflikte wieder eskaliert. Es gibt seit Jahrzehnten Krisen und immer wieder auch Kriege.
Diese Eskalationen folgen bislang zumindest immer so einer Art Drehbuch. Also es gibt dann einen islamistischen Terroranschlag auf indischer Seite. Dann folgt in irgendeiner Form ein Vergeltungsschlag Indiens, auf den dann wiederum Pakistan irgendwie militärisch reagieren muss.
Indien und Pakistan ringen um Einfluss. Nicht nur in Kaschmir, in der gesamten Region. Zwischen den beiden Atommächten kommt es immer wieder zu Spannungen, Kämpfen, Anschlägen mit Toten und Verletzten. Auch im April dieses Jahres.
Der jahrzehntealte Konflikt zwischen
Ein Terroranschlag in Pathalgam, einem beliebten Urlaubsort im indischen Teil der Region Kaschmir.
Seit Jahrzehnten streiten Indien und Pakistan um die Region Kaschmir.
26 Menschen im indischen Teil getötet.
Viele andere wurden verletzt.
Ich sage der ganzen Welt,
jetzt greifen sich die Länder gegenseitig an.
Wird alle Terroristen.
Beide Seiten berichten von Toten.
Nach jahrzehntelanger Gewalt ist der Frieden in Kaschmir in weiter Ferne.
Insgesamt ist es eine Eskalation gewesen, die vom Umfang, von der Intensität her schon noch mal etwas Neues gewesen ist als das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und das ist natürlich dann schon trotz aller Ritualisierung des Konfliktes dann irgendwo sehr, sehr gefährlich.
Warum eigentlich streiten Indien und Pakistan um diese relativ kleine Region Kaschmir? Und warum glauben beide Seiten, Kaschmir müsste eigentlich ihnen gehören? Das klären wir in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Im Grunde ist ja Kaschmir in drei Teile aufgeteilt. Gucken wir mal auf die Karte dieser Region. Wie ist die eigentlich aufgeteilt und warum?
Ganz im Norden finden wir einen Teil, der nennt sich Gilgit-Baltistan. Der ist von Pakistan verwaltet. Da leben nicht wahnsinnig viele Menschen, die aber zu fast 100% Muslime sind.
Pierre Gottschlich ist das, Politikwissenschaftler an der Uni Rostock. Sein Spezialgebiet: Sicherheitspolitik und internationale Konflikte. Und besonders gut kennt er sich in Südasien aus, eben auch in der Region Kaschmir.
Etwas weiter im Süden schließt sich dann das eigentliche Hochtal von Kaschmir an. Dieses Hochtal ist geteilt in einen pakistanisch verwalteten Teil, den Pakistan Azad Kaschmir nennt, das freie Kaschmir. Also in der Namensgebung liegt natürlich dann auch schon eine gewisse Konnotation, die man damit transportieren möchte. Und auf der pakistanischen Seite des Kaschmirtals leben so etwa 4 Millionen Menschen nach den letzten Zahlen, die wir haben, die natürlich auch zu fast 100% Muslime sind. Auf der indischen Seite des Hochtals haben wir eine Bevölkerung von ungefähr 7 Millionen Menschen nur im Hochtal von Kaschmir, auch überwiegend Muslime. Weiter östlich von dem Kaschmirtal schließt sich dann ein Territorium an, was riesig ist, was aber fast gar nicht großartig besiedelt ist, Ladakh. Dort leben neben Muslimen vor allem auch Hindus und Buddhisten. Und noch weiter im Osten gibt es dann einen Teil, der von China verwaltet wird, von China besetzt ist, Aksai Chin. Im Prinzip fast menschenleer. Dort leben allerhöchstens ein paar Nomaden. Aber dieses Gebiet ist für China strategisch wichtig, weil es zwei Unruheregionen auf chinesischer Seite miteinander verknüpft und verbindet. Und als letzten Teil der Kaschmir-Region haben wir dann weiter südlich anschließend an das Kaschmir-Hochtal die Region Jammu auf indischer Seite. Etwas mehr als 5 Millionen Einwohner haben wir da, die wiederum mehrheitlich Hindus sind. Also das ist so die Gemengelage da. Und die Aufteilung der Region erfolgte unmittelbar im Anschluss an die Unabhängigkeit Indiens.
Das war 1947. Da werden nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Briten die Weichen neu gestellt für die Entwicklung der Region. Indien und Pakistan werden unabhängig. Aber natürlich hat diese Geschichte nicht erst 1947 angefangen. Deshalb erstmal zurück in die Zeit, bevor die Briten im 17. Jahrhundert nach Indien gekommen sind.
Der indische Subkontinent, was heute sozusagen Indien umfasst, Bangladesch, Pakistan und auch Teile noch von Nepal, ist im 17. Jahrhundert Teil des Mogulreiches, ein Kaisertum, wenn man das sozusagen in europäische Begriffe übersetzen möchte, und wird eben von Mogulkaisern beherrscht, die verschiedene Vasallenstaaten auf dem Subkontinent haben. Die Mogulkaiser herrschen nicht über das ganze Reich, haben so einen Höhepunkt dann im 17. Jahrhundert ihrer Macht.
Maria Framke ist Historikerin. Sie forscht an der Uni Erfurt zur Geschichte Südasiens. Es sind zunächst Händler, die aus Großbritannien nach Indien kommen, genau wie vor ihnen die Portugiesen. Der portugiesische Kapitän Vasco da Gama hatte 1498 den Seeweg nach Indien entdeckt. Die Portugiesen gründen Handelsstützpunkte, später auch Niederländer und Franzosen. Sie alle aber wurden von den Briten verdrängt.
Und die Briten, um die es ja hier geht, gründen also 1600 eine Handelsgesellschaft, die East India Company oder die Ostindische Handelsgesellschaft. Und die errichten erstmal sogenannte Brückenköpfe oder Brückenstützpunkte, Handelsstützpunkte in Indien. Einmal im Osten des indischen Subkontinents, in Bengalen, und einmal im Süden. Handeln erstmal nur.
Also, womit handeln die denn?
Mit ganz unterschiedlichen Waren, natürlich mit Gewürzen, das ist nach wie vor wichtig. Dann kommen aber auch solche Sachen wie Salpeter, Baumwolle dazu. Später im 19. Jahrhundert ist es dann vor allen Dingen Opium, Tee, also ganz unterschiedliche Sachen.
Und das ist ein gewinnbringendes Geschäft?
Das ist ein gewinnbringendes Geschäft. Die Ostindien Company ist eine Aktiengesellschaft. Und das Besondere ist, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da verfällt sozusagen die Stärke des Mogulreiches. Es erheben sich unterschiedliche Fürstentümer in verschiedenen Regionen Indiens. Und die Briten fangen an, auch eine Territorialmacht zu werden. Das passiert 1757 mit der Schlacht von Plessy. Ist von der Handelsgesellschaft gar nicht so beabsichtigt. Aber natürlich, ihre Leute vor Ort haben da auch teilweise ganz eigene Ambitionen. Ist ein sehr weiter Weg zwischen Indien und Europa zu der Zeit. Und es beginnt sozusagen, dass dann die Briten vor Ort anfangen, als Vasallen der Mogulkaiser Territorien zu beherrschen, indem sie die Steuereintreibung übernehmen und indem sie Armeen aufstellen, meistens mit indischen Soldaten. Und mit diesen Armeen erobern sie nach und nach mehr Territorien.
Aber das ist quasi gar nicht die britische Krone, sondern das ist die Ostindische Handelskompanie.
Genau, genau.
Die da quasi protostaatlich herrscht, die da quasi genau wie ein Staat agiert.
Genau. Da haben Sie völlig recht. Die Krone kommt erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Spiel.
Die indischen Mogulen machen gemeinsame Sache mit der East India Company. Sie freuen sich über höhere Steuereinnahmen und über britische Unterstützung, die sie stärker macht gegenüber den jeweiligen Konkurrenten. Dieses System aber funktioniert nicht sehr lange. Allmählich empfinden die Mogulen die fremde Macht als Belastung. Die Briten haben vor allem die eigenen Interessen im Sinn und die Gewinne der East India Company. Denn mit denen finanzieren sie den Krieg gegen die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien. Und da wird ganz schön viel Geld gebraucht. Die Stimmung also verschlechtert sich. Die Briten wollen mehr Macht über die regionalen Herrscher. Sie setzen auf Manipulation und politischen Druck und verteidigen ihre Interessen mit einer Armee, die hauptsächlich aus Indern besteht. Überlegen macht diese Truppen die gute Ausbildung und die Disziplin, der sogenannte Infanteriedrill. Aber mit militärischer Macht allein lässt sich die Situation nicht unter Kontrolle halten.
Also es kommt 1857 zu einem Aufstand in Teilen des britischen Territoriums. Der hat ganz unterschiedliche Gründe. Es hat mit der Kulturpolitik der East India Company zu tun. Es hat damit zu tun, wie Herrschaftshäuser sozusagen übernommen werden. Es hat aber auch damit zu tun, dass die indischen Menschen vor Ort fühlen, dass es sozusagen eine Bevorzugung der Briten in Sachen von Handel bei der Politik natürlich gibt. Und der Ausschlagpunkt ist sozusagen, dass Teile der Armee meutern. Deshalb wird es von britischer Seite auch oft als Mutiny, als eine Meuterei bezeichnet, während indische Historiker, gerade wenn sie der nationalistischen Geschichtsschreibung zugehörig sind, vom Ersten Krieg der Unabhängigkeit, the First War of Independence, sprechen. Also wir haben 1857 eine große Rebellion gegen die Briten, die in verschiedenen Teilen, aber nicht überall in ihrem Herrschaftsgebiet ausbrechen. Und letztendlich brauchen die Briten fast anderthalb Jahre, um diese Mutiny oder diesen Aufstand zu befrieden, obwohl sie ihn nicht befrieden mit friedlichen Mitteln, also mit dem Einsatz der Armee. Sie ziehen bestimmte loyale Gruppen ran, also andere Fürsten, Bevölkerungsgruppen, die loyal bleiben. Und als der Aufstand vorbei ist sozusagen, sagt dann die britische Krone, okay, also eine Handelsgesellschaft ist anscheinend keine gute Oberherrschaft, keine gute politische Einheit. Sie übernehmen Britisch-Indien. Britisch-Indien wird dann zu einer Kronkolonie, es bekommt einen Vizekönig, es bekommt Beamtenstrukturen und es bekommt auch einen Indienminister, der in London vor Ort zusammen mit dem Vizekönig praktisch Entscheidungen trifft.
Und die englische Königin Victoria wird Kaiserin von Indien.
Genau.
Das klingt gut.
Genau, das passiert dann nochmal 19 Jahre später, also offiziell gekrönt wird sie erst 1876, aber Indien wird Teil des Kaiserreiches oder wird ein Kaiserreich als Teil der Krone. Das heißt, es beginnt eine Politik des Teile und Herrsche, wo die Briten bestimmte Bevölkerungsgruppen in Indien bevorzugen, um sie loyal zu halten, um sich Säulen der Herrschaft aufzubauen. Das ist einerseits passiert das in der Armee, wo geguckt wird, welche Gruppen können wir in die Armee aufnehmen, die loyal bleiben wollen. Das passiert mit den Prinzen, das passiert auch mit zum Beispiel bestimmten Gruppen von Muslimen. Und die sich herausbildende indische Mittelklasse ist für eine bestimmte Zeit zumindest so eine Art von Säule der Herrschaft. Gleichzeitig sehen wir aber, dass dieser Aufstand auch den Glauben an die eigene Herrschaft ein Stück weit erschüttert hat. Wir sehen den aufkommenden Rassismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sich zum Beispiel zeigt, dass es zu einer Segregierung kommt. Die Briten, also die Kolonialherren, ziehen sich zurück in eigene Stadtviertel. Sie haben Sommerresidenzen in den Bergen und diese Stadtviertel haben auch immer eine angeschlossene Kaserne. Also das heißt, es kommt auch zu einer Segregierung von der einheimischen Bevölkerung. Gleichzeitig nimmt die ökonomische Ausbeutung zu, kann man durchaus sagen. Also ist auch ein Streitpunkt unter HistorikerInnen. Aber man kann schon sagen, dass Indien zu einem großen Land wird, aus den Ressourcen rausgenommen werden, also gerade Baumwolle, Gewürze, Salpeter, Indigo und so weiter. Und Fertigprodukte werden zurückgebracht. Das führt zu einer Deindustrialisierung. Nicht im Sinne von heute, wo es schon eine hochgewachsene Industrie gibt, aber sozusagen zu einer Deindustrialisierung von Handwerk, das vor Ort da ist. Gleichzeitig haben wir viele Hungersnöte, die entstehen, weil die Landwirtschaft umgestellt wird auf Agrarprodukte, die für den Export wichtig sind.
Der Widerstand gegen die britische Krone jedenfalls wächst im 19. Jahrhundert. Trotzdem kämpfen im Ersten Weltkrieg mehr als 1 Million indische Soldaten zusammen mit den Briten. Die Inder allerdings fragen sich auch, wofür sie da eigentlich kämpfen. Eine eigenständige indische Nation gibt es ja nicht. Die Briten haben mit der Strategie des Teile und Herrsche die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nach Religionen getrennt. Muslime, die etwa ein Viertel der Bevölkerung ausmachen, fühlen sich marginalisiert. Was also ein gemeinsames Indien ausmachen könnte, ist fraglich. Nach dem Krieg stellen die Briten Reformen für mehr Mitsprache in Aussicht. 1919 aber lässt ein britischer General in der Stadt Amritsar in eine unbewaffnete Menschenmenge schießen.
Die genauen Opferzahlen sind nicht bekannt. Man schätzt irgendwas zwischen 300 und 1000 Menschen sterben. Aber das ist einer der wichtigen ausschlaggebenden Punkte zu sagen für indische PolitikerInnen, okay, wir müssen unsere Strategie ändern.
Der Widerstand, den werden viele in Zusammenhang bringen mit dem Namen Gandhi. Mhm. Da gibt es aber bestimmt noch andere Akteurinnen und Akteure.
Also Gandhi ist insoweit ganz wichtig, weil er wirklich 1920 eine völlig neue Strategie in Indien einführt, die Idee des gewaltlosen Widerstandes. Im frühen 20. Jahrhundert gab es auch schon mal die Idee, dass man sich mehr auf eigene Produkte bezieht, dass man britische Produkte boykottiert, dass man sozusagen Swadeshi-Maßnahmen ergreift. Swadesh heißt das eigene Land. Gandhi nimmt diese Sachen auf und verbindet das mit Massendemonstrationen, die friedlich durchgeführt werden sollen gegen die Briten. Und mit dieser sehr, sehr neuen Strategie, die auch plötzlich darauf abzielt, viel, viel mehr Leute in die Unabhängigkeitsbewegung oder in die antikoloniale Bewegung reinzubringen, also nicht nur die Mittelschichten, nicht nur die Oberschichten, sondern eben auch Bauern, Arbeiter, Frauen, damit ist er schon sehr besonders. Aber es gibt natürlich sehr viele andere PolitikerInnen, die zu derselben Zeit auch Forderungen aufweisen.
Und zwei davon haben entscheidenden Einfluss.
Also ich denke, wen auch jeder kennt, ist Jawaharlal Nehru, der erste Premierminister des unabhängigen Indiens, der sozusagen der politische Ziehsohn Gandhis ist. Wer oftmals vergessen wird, ist aber Muhammad Ali Jinnah, der dann der Gründungsvater von Pakistan wird und der im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum wichtigsten muslimischen Politiker Indiens wird. Jinnah ist eigentlich wirklich ein Zeitgenosse von Gandhi vom Alter her. Ähnlich wie Gandhi ist er jemand, der nach London geht zum Studium, dort auch Jura studiert. Er kommt dann zurück nach Indien 1896 und wird da ein sehr erfolgreicher Anwalt und engagiert sich vor dem Ersten Weltkrieg sowohl im indischen Nationalkongress, also der Partei, die dann unter Gandhi sehr groß wird, als auch in der Muslim League. Und eine Zeit lang sieht es aus, als ob er sozusagen derjenige ist, der die Brücken zwischen Hindus und Muslimen in Indien sehr gut bauen kann, weil er eben in beiden Organisationen sehr aktiv ist und sich für die Einheit der beiden Gemeinschaften auch einsetzt.
Der indische Nationalkongress und die Muslim League sind die beiden wichtigsten politischen Bewegungen in der britischen Kolonie Indien. Der Nationalkongress versteht sich als Interessenvertretung aller Inderinnen und Inder, also von Hindus, Muslimen, Sikhs, Christen und so weiter. Geprägt wird er allerdings in den ersten Jahrzehnten von Hindus, wie Mahatma Gandhi, und es gibt auch radikale Kräfte, die eine Hindu-Nation wollen. Aus dem Nationalkongress entsteht eine Massenbewegung gegen die Herrschaft der Briten und für ein säkulares Indien. Die indische Muslimliga ist dagegen die Vertretung der muslimischen Minderheit. Ihr Anführer, Muhammad Ali Jinnah, fürchtet, dass in einem unabhängigen Indien die Muslime nicht an der Macht beteiligt werden. Er entwickelt die Zwei-Nationen-Theorie, nach der Muslime und Hindus je eigene Nationen brauchen. 1939 wird Indien abermals durch die Briten in einen Krieg gezogen. Mit Großbritannien wird Britisch-Indien Kriegspartei im Zweiten Weltkrieg. Die Inder werden nicht gefragt.
Was passiert ist, dass 1940 nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges die Briten sich ein Stück weit umgucken, wen kann man in Indien als einen potenziellen Partner im Krieg gewinnen. Der Kongress sagt ganz klar, mit uns diesmal nicht. Also wir möchten eine Zusicherung von eurer Seite, dass ihr wirklich uns politisch was gibt für eine indische Beteiligung. Die All India Muslim League sagt hingegen, nö, also wir unterstützen Großbritannien. Und gleichzeitig überlegen sie sich halt, okay, wie können wir unseren Anspruch genauer machen? Und die Idee, die dann kommt, ist die sogenannte Pakistan-Idee, die 1933 in Cambridge von einer Gruppe Studierender formuliert, wo gesagt wird, also Gebiete im Nordwesten Indiens. Und Pakistan ist so ein Akronym, was sich aus verschiedenen Silben dieser Gebiete zusammensetzt. Also der Punjab, die Afghan Region, Sindh, Baluchistan und K für Kaschmir. Die sollen zusammengebracht werden als ein Staat, nicht ein eigenständiger Staat im Sinne von, wie Pakistan heute ist, sondern ein autonomes Staatsgebiet, wo es eine Bevölkerungsmehrheit an Muslimen gibt, die dann zusammen regiert werden können. Und das ist was, was sozusagen seit 1940 von der Muslim League immer wieder propagiert wird. Und die Briten, weil sie diese Unterstützung verschiedener Gruppen brauchen, sagen ja, warum nicht? Also sie sagen nicht, im Zuge der Dekolonialisierung wird es zwei Staaten geben, aber sie sagen, es kann sein, dass, also wenn ihr unabhängig wird, dass wir ein Staatsgebilde schaffen, wo es Mehrheitsprovinzen für Muslime gibt, die relativ stark sich autonom regieren können.
Konkret wird die Frage der Unabhängigkeit gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Großbritannien gehört zwar zu den Siegern, hat jetzt aber ganz andere Sorgen als die eigenen Kolonien.
In gewisser Weise ist das eben dann der Grund zu sagen, okay, dann bekommen sie die Unabhängigkeit.
Die Frage ist nun, wie sie aussehen wird, die Unabhängigkeit. 1946 nimmt die Gewalt zwischen Hindus und Muslimen zu. Den Briten wachsen die Konflikte über den Kopf. Sie wollen eigentlich nur noch raus aus Indien und schicken zum letzten Mal einen Vizekönig, der den Abzug organisieren soll, Lord Louis Mountbatten. Im März 1947 kommt er in Indien an. Zu klären sind noch die Grenzen der zwei zukünftigen Staaten.
Sie gucken sich wirklich Kartenmaterial an, Bevölkerungsstatistiken und gucken, in welchen Bezirken und Distrikten gibt es welche Bevölkerungsmehrheiten, also wo wohnen mehr Hindus, wo wohnen mehr Muslime. Im Punjab kommt dann noch eine dritte Religionsgemeinschaft dazu, die der Sikhs. Und zusätzlich zu diesen Bevölkerungsmehrheiten gucken aber diese Boundary Commissions auch auf bestimmte historische und kulturelle Eigenheiten der Regionen. Das heißt, nicht jeder Distrikt, wo es eine Mehrheit von Muslimen geht, geht automatisch zu Pakistan und umgedreht. Also da wären auch noch andere Sachen wie Straßenzugänge, Infrastruktur und so weiter, dass so ein Stück weit ein zusammenhängendes Gebilde irgendwie einherkommt mit Bedacht.
Das ist also der gleiche Fehler, der an vielen Stellen in der Erde gemacht wurde, in Afrika, aber auch im Balkan oder auch im Nahen Osten, dass also einfach Grenzen ziemlich willkürlich gezogen werden. Und man kann eigentlich schon vorher sagen, das ist dann mit ziemlich viel nachfolgenden Konflikten verbunden.
Also Sie haben recht, es wurde auf der Welt oftmals sehr willkürlich gemacht. Auch hier ist es natürlich Willkür, einfach zu sagen, ne, man befragt gar nicht die Menschen, wo sie leben wollen, sondern man zieht diese Grenze einfach. Der große Knackpunkt, warum sozusagen diese Grenzziehung dann auch zu sehr, sehr viel Chaos und damit einhergehend unglaublich viel Gewalt auch führt, ist, dass die Grenzziehung nicht bekannt gegeben wird vor der Unabhängigkeit, sondern sie wird erst 2 Tage nach der Unabhängigkeit bekannt gegeben. Das heißt, in dem Moment, wo Pakistan und Indien entstehen als Nationalstaaten, wissen Menschen im Punjab und Bengalen teilweise gar nicht, werden sie jetzt zu Pakistan gehören oder zu Indien. Leben sie in dem einen oder in dem anderen Staat?
Das heißt, die können sich auch nicht darauf vorbereiten?
Nein.
Der große Tag der Veränderung kommt für Pakistan am 14. August 1947. Indien wird einen Tag später, am 15. August, unabhängig. Mit der neuen Ordnung gibt es Unsicherheit, Flucht, Gewalt, aber auch Hoffnung.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
Schon am Vorabend der Unabhängigkeit kommen hunderte Menschen ins indische Parlament in Delhi. Nehru, der erste indische Ministerpräsident, findet Worte für die Stimmung. Tryst with Destiny, also Begegnung mit dem Schicksal, heißt seine Rede, die er auf Englisch hält. Im Saal Mitglieder des Parlaments, ausländische Diplomaten, Vertreter der britischen Regierung, Journalisten und natürlich Nehrus Weggefährten, die mit ihm für die Unabhängigkeit gearbeitet haben. Die Stimmung ist feierlich. Allen ist klar, das hier ist ein historischer Moment.
That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India.
Das ist eine Rede, die er praktisch in der Nacht der Unabhängigkeit hält und wo er seinen indischen MitbürgerInnen des neuen Staates in gewisser Weise erzählt, ja, dass die Kolonialzeit vorbei ist, dass jetzt die Unabhängigkeit gekommen ist, dass indische Menschen sehr viel und lange dafür gekämpft haben. Und in gewisser Weise ist die Rede auch eine Verpflichtung und eine Aufforderung an die InderInnen, sich in Zukunft um den Aufbau des Staates zu bemühen, um diese Werte, die man im antikolonialen Kampf vor sich hergetragen hat, auch in andere Teile der Welt zu bringen. Warum diese Rede aber auch so besonders ist, zumindest für mich, ist, dass Pakistan mit keinem Wort erwähnt wird. Es gibt 1-2 Stellen, in denen sozusagen angedeutet wird, dass Indien auch einiges verloren hat durch diese Unabhängigkeit. Und dass es natürlich diese Unabhängigkeit nicht ja, in einem friedlichen Prozess vonstatten gegangen ist. Aber dass es am Tag vorher im Staat entstanden ist, der mal zu Britisch-Indien gehörte und von denen indische Politiker in Nehru sagen, ganz klar ist das Teil eigentlich Indiens, das wird dann nicht thematisiert.
Nehru spricht nicht über Pakistan und er spricht nicht über die vielen Probleme, die Teilung und Unabhängigkeit bringen. Um Mitternacht wird Indien unabhängig. In den nächsten 3 Monaten sterben in Indien und Pakistan über 1 Million Menschen durch Gewalt. Zwischen 10 und 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht.
Also die Fluchtbewegung, muss man sagen, Sie haben es ja schon angesprochen, auch schon in den Monaten vor der Unabhängigkeit kommt es zu sehr viel kommunalistischer Gewalt. Das ist eben die Gewalt zwischen Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften. Es kommt seit August 1946 zu sehr, sehr vielen Massakern zwischen Hindus und Muslimen. Und das passiert nach der Unabhängigkeit dann noch viel, viel mehr. Das heißt, im Punjab haben wir also Mitglieder aller 3 Religionsgemeinschaften, Hindus, Sikhs und Muslime, die gegeneinander kämpfen. Im Bengalen ist die Gewalt ein bisschen, also sie ist auch vorhanden, aber sie ist nicht ganz so in demselben Ausmaß da wie im Punjab. Das führt natürlich zu Fluchtbewegungen. Menschen werden auch vertrieben, ganz klar. Also nicht jeder geht freiwillig. Man muss aber auch sagen, dass sich Menschen entscheiden, unabhängig von den Gewalttaten in den einen oder anderen Staat ziehen zu wollen.
Indien und Pakistan sind also nun unabhängig. Ganz genau betrachtet ist das alles noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich noch Gebiete der Portugiesen und der Franzosen, aber auch die gehören letztlich dann zu Indien. Und es gibt eben Kaschmir, die Region, die für ihre landschaftliche Schönheit und die besonders weiche Wolle der Kaschmirziegen bekannt ist. Kaschmir soll selbst entscheiden, ob es unabhängig bleiben oder zu Indien oder Pakistan gehören will. Das Land hat eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung. Der damalige Regent Maharaja Hari Singh ist ein Hindu und der zögert mit seiner Entscheidung. Freischärler aus dem ebenfalls mehrheitlich muslimischen Pakistan fallen schließlich in Kaschmir ein.
Also das ist sehr lange sozusagen auch die historische Darstellung gewesen, dass es zu einem Überfall oder zu einer Attacke kommt von Pashtunen aus der angrenzenden Northwest Frontier Region, was sozusagen dann zu Pakistan gehört. Man muss aber sagen, dass die Gewalt schon vorher besteht. Also gerade in Jammu scheint es so gewesen zu sein, dass der Maharaja im Sommer Muslime entwaffnen lässt, diese Waffen an Hindus und Sikhs verteilt und die dann auch zusammen mit einer hindu-nationalistischen Freiwilligenorganisation, den RSS, anfängt, Muslime zu vertreiben und zu töten. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber in ganz vielen Memoiren und Zeitungsartikeln aus der Zeit wird doch von mehreren 10.000 bis zu 200.000 Menschen gesprochen. Und es scheint auch so zu sein, dass diese, sagen wir mal, Entwaffnungen und Vertreibungen und gegebenenfalls auch Tötungen dazu führen, dass Muslime sich in Jammu dann erheben gegen den Maharaja Anfang Oktober. Und sie dann Unterstützung bekommen von den Pashtunen, die über die pakistanische Grenze ihnen zu Hilfe eilen. Der Maharaja in dem Moment sieht sich sozusagen dann einer Situation gegenüber, der er nicht Herr werden kann und bittet Indien um Hilfe. Und Indien sagt ganz klar Ende Oktober, also wir helfen gerne und wir schicken die indische Armee, aber dafür muss Kaschmir Teil der indischen Union werden.
Klingt so, als ob Kaschmir überhaupt gar keine Chance gehabt hätte, unabhängig zu bleiben.
Es ist relativ schwierig, aber das Interessante ist, dass eigentlich nicht nur der Maharaja gerne unabhängig sein wollte, sondern im Kaschmirtal gibt es auch eine politische Organisation, die National Conference Kaschmir. Das ist so eine Art Volksbewegung, die auch lieber unabhängig geblieben wäre, als sich jetzt unbedingt Pakistan oder Indien anzuschließen. Und die besteht größtenteils aus Muslimen. Also wir haben eine wirklich komplexe Gemengenlage, aber genau in dieser ist es aufgrund der einsetzenden Gewalt dann relativ schwierig, unabhängig zu sein.
Indien und Pakistan jedenfalls führen Krieg um die Vorherrschaft in Kaschmir. Und währenddessen sterben zwei Protagonisten der Unabhängigkeit. In Indien wird im Januar 1948 Mahatma Gandhi ermordet. Ein Hindu-Nationalist erschießt ihn, weil sich Gandhi für Frieden zwischen Muslimen und Hindus eingesetzt hat. In Pakistan stirbt im September des gleichen Jahres Muhammad Ali Jinnah, unzufrieden über die Teilung und ein, wie er sagt, von Motten zerfressenes Pakistan. Der Streit und auch der Kampf um Kaschmir dauert bis heute an. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1949. Am 1. Januar gibt es einen Waffenstillstand, vermittelt durch die Vereinten Nationen, und einen Plan, wie es weitergehen soll. Wie sieht denn dieser Plan aus? Ein Drei-Stufen-Plan?
Es gibt einen Plan, den der australische Diplomat Owen Dixon im Auftrag der Vereinten Nationen zur Lösung des Konflikts vorlegt. Und dieser Plan sieht vor, dass das Territorium aufgeteilt werden soll.
Noch einmal Pierre Gottschlich, Südasien-Experte der Uni Rostock.
Nach diesem Plan sollen bestimmte Teile automatisch an die jeweiligen Länder gehen, ohne dass dort weiter darüber verhandelt wird. Das betrifft auf der einen Seite die Region Gilgit-Baltistan ganz im Norden, die also automatisch an Pakistan fallen sollen. Dann betrifft es die Region Jammu und Ladakh, die beide ohne weitere Volksabstimmung an Indien fallen sollen. Und die dritte Stufe des Plans ist, dass nur im Hochtal von Kaschmir eine Volksabstimmung, ein Referendum stattfindet über die Zugehörigkeit dieser Region. Was bei diesem Plan und auch bei anderen vergleichbaren Plänen natürlich völlig fehlt, ist die berühmte dritte Option, nämlich die der Unabhängigkeit. Und wenn man sich die Frage stellt, hatte Kaschmir eigentlich jemals die Chance auf eine reale Unabhängigkeit, Abhängigkeit, dann muss man leider sagen, dass das eher nicht der Fall gewesen ist. Das hat viel auch damit zu tun, dass eine Unabhängigkeit Kaschmirs damals nach der Teilung Britisch-Indiens für beide Seiten, für Indien und für Pakistan, einen doch sehr gefährlichen Präzedenzfall gesetzt hätte. Denn Kaschmir ist nicht die einzige Unruheregion. Auf pakistanischer Seite werden Belutschistan als besonders heikel angesehen. Das ist eine rohstoffreiche Provinz, die eigentlich auch lieber unabhängig gewesen wäre. Zudem hat man auf pakistanischer Seite zur damaligen Zeit noch den zweiten Landesteil, den östlichen Landesteil Ostbengalen, Ostpakistan, bei dem man auch befürchtet, dass der sich abspalten könnte. Das passiert ja tatsächlich später. Aber nicht nur auf pakistanischer Seite hat man die Befürchtung, dass Kaschmir einen unguten Präzedenzfall setzen könnte. Auf indischer Seite gilt das ganz genauso. Also auch hier gibt es Unruheherde, zur damaligen Zeit noch Hyderabad, zur damaligen Zeit auch noch Goa, was unklar ist von der Zugehörigkeit. Es gibt Sezessionsbewegungen in Indien im Punjab von den Sikhs. Es gibt mehrere Sezessionsbewegungen im Nordosten. Kurzum, man ist sehr zurückhaltend, überhaupt nur über die Unabhängigkeit einer Region nachzudenken, weil man einen Dominoeffekt befürchtet und weil man befürchtet, dass sobald ein Stein fällt, dann auch andere Regionen, auch andere Landesteile sich sehr schnell unabhängig machen könnten.
Die ganze Region also ist Ende der 40er Jahre extrem instabil. Dass Pakistan und auch Indien lange existieren, daran glaubt damals kaum jemand. Eine völkerrechtlich verbindliche Staatsgrenze zwischen beiden Ländern gibt's lange nicht. Und auch in Kaschmir bleibt nach dem Scheitern des UN-Friedensplans vieles offen.
Was mit dem Abkommen von Karatschi etabliert wird, ist eine sogenannte Kontrolllinie. Und vieles hätte vermutlich geklärt werden können, hätte man diese Kontrolllinie damals, die Waffenstillstandslinie, zur offiziellen Staatsgrenze erklärt. Damit hätte man dann die Teilung Kaschmirs vollendet und hätte dann jeder auf seiner Seite, Pakistan und Indien, versuchen können, die Region, die unter der eigenen Kontrolle steht, sozusagen in den eigenen Staatsapparat zu integrieren. Auf indischer Seite versucht man das. Also Jammu und Kaschmir werden ja dann zu einem Bundesstaat der Indischen Union, in dem dann auch sowas wie Regionalwahlen beispielsweise stattfinden. Das ist ein wichtiges Argument, was von indischer Seite immer wieder ins Feld geführt wird, dass man eben Jammu und Kaschmir integriert hat in die Indische Union, dass diese Region damit unauflöslich mit Indien verbunden ist.
Also es ist nicht nur ein indisch verwalteter Teil Kaschmirs, sondern Indien sagt, das ist Indien.
Selbstverständlich. Indien sagt natürlich, ganz Kaschmir ist Indien. Also es ist nach wie vor natürlich der indische Anspruch, ganz Kaschmir zu Indien zugehörig zu sehen. Umgekehrt ist das von pakistanischer Seite ganz genauso. Also wenn man in Pakistan ist, dann wird man dort Landkarten sehen, in denen auch der indisch verwaltete Teil von Jammu und Kaschmir dann zu Pakistan zugehörig eingezeichnet ist. Das ist natürlich irgendwo dann in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch die Tragik der Situation, dass eigentlich beide Seiten, im Kern sogar alle drei Seiten, wenn man China mit dazu zählt, mit dem Status quo ganz gut leben könnten, es aber nie offen kommunizieren können, weil es aus ideologischen Gründen nicht möglich ist, auf den anderen Teil Kaschmirs zu verzichten. Also das würde sofort sowohl in Indien als auch in Pakistan zu einer absoluten Diskreditierung jeglicher politischen und militärischen Führung führen, wenn man diesen Anspruch aufgibt. Das ist ja ein ganz wichtiger ideologischer Moment in der ursprünglichen Auseinandersetzung, dass beide Länder Kaschmir für sich reklamieren, weil für beide Länder Kaschmir der Beweis der eigenen Staatsidee ist. Alle Muslime Südasiens gehören zu Pakistan, damit auch die Muslime Kaschmirs, damit ganz Kaschmir für Pakistan. Von der indischen Seite ist die Argumentation umgekehrt. Indien gründet sich ja als säkulare Republik, als ein Vielvölker-, aber auch ein Vielreligionsstaat. Und für Indien wiederum wäre eine Muslim-Mehrheitsprovinz wie Kaschmir dann ideal, um die Wirksamkeit des eigenen Staatsprinzips zu beweisen.
Und als ob die eigenen Probleme in Indien und Pakistan nicht schon genug wären, werden beide Länder in den Kalten Krieg mit hineingezogen. In dieser globalen Blockbildung gibt es Einflussversuche von Westen und Osten auf viele Staaten. Der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower versucht, Indien für den Westen zu gewinnen. Doch Premierminister Nehru lehnt ab. Indien will keine neue Dominanz von außen und entschließt sich zum Beitritt in die blockfreie Bewegung, einem neutralen Staatenbündnis. Eisenhower versucht es deshalb in Pakistan. Und dort freut man sich über Hilfe von außen.
Für Pakistan kommt das Ganze in einer Situation, in der der neue Staat im Prinzip fast schon am Boden liegt. Die große interne Heterogenität ist angesprochen worden. Es gibt zwei getrennte Landesteile, die schwierig zu verwalten sind. Man hat Massenarmut, man hat wirtschaftliche Probleme. Das unabhängige Pakistan verliert innerhalb kürzester Zeit seine zwei wichtigsten politischen Führungspersönlichkeiten. Der Staatsgründer Muhammad Ali Jinnah stirbt ein Jahr nach der Unabhängigkeit vom Lungenkrebs zerfressen. Der erste Premierminister Liaquat Ali Khan wird 1951 zum Opfer eines Mordanschlages. Also man steht auch irgendwo führungslos da. Und in dieser eigentlich ausweglosen Situation kommt Washington zu Hilfe und bietet Pakistan eine Partnerschaft an. Und selbstverständlich ist die pakistanische Führung klug genug, darauf einzugehen, sich dem amerikanischen Bündnis anzuschließen. Das wird auch sehr schnell in Verträge gebunden. Also Pakistan wird jetzt in die amerikanischen Vertragsorganisationen im Mittleren Osten und in Asien eingebunden und Pakistan profitiert natürlich fortan von großzügiger Wirtschafts- und Militärhilfe und überlebt eigentlich nur dadurch überhaupt seine ersten Jahre.
Mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und amerikanischen Waffen fühlt sich Pakistan dann so stark, dass es 1965 einen zweiten Kaschmirkrieg beginnt. Gewinnen kann Pakistan aber auch diesen Krieg nicht.
Pakistan verliert ja nach 1949 jeden Krieg gegen Indien, zum Teil demütigend und katastrophal, aber Pakistan existiert trotzdem weiter und Pakistan besteht bis heute.
Nach der Niederlage kühlt sich das Verhältnis zu den USA ab. Zur gleichen Zeit verstärken sich in Ostpakistan Unabhängigkeitsbestrebungen. Das Land ist geteilt. Eigentlich kontrolliert der Westen den Osten, aber das wird immer schwieriger. Es kommt zum Krieg. 1971 mit schätzungsweise 1 Million Toten.
10 Millionen Menschen fliehen aus Ostpakistan, Ostbengalen, in das benachbarte Westbengalen, was ein Teil Indiens ist. Die Situation vor Ort ist unglaublich schwierig für Indien. Es droht eine humanitäre Katastrophe. Die Bevölkerungszahl der westbengalischen Metropole Kalkutta verdoppelt sich innerhalb weniger Wochen von 3 auf 6 Millionen. Also man macht sich keine Vorstellung, was das vor Ort tatsächlich bedeutet. Allerdings ist es zu diesem Zeitpunkt noch so, dass Indien nicht eingreift. Kann. Indien steht sozusagen hilflos vor dieser Situation. Warum? Pakistan ist mit den Amerikanern verbündet. Die Amerikaner haben deutlich gemacht, dass sie es nicht dulden werden, wenn in irgendeiner Art und Weise in die inneren Angelegenheiten ihres Verbündeten Pakistans eingegriffen wird. Pakistan ist zum damaligen Zeitpunkt für die Regierung von Richard Nixon, der ist damals amerikanischer Präsident, auch deshalb wichtig, weil über Pakistan die Annäherung der Vereinigten Staaten an China gemanagt wird. Und in dieser für Indira Gandhi, damalige Premierministerin Indiens, äußerst unangenehmen Situation bleibt Indien eigentlich nur ein Ausweg, den man in der Logik des Kalten Krieges nehmen kann und den nimmt man auch. Indira Gandhi schließt dann im August 1971 einen Friedens- und Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion. Damit wird jetzt sozusagen die Blockbildung des Kalten Krieges auf Südasien übertragen. Pakistan ist im amerikanischen Lager. Die Republik Indien wird jetzt allgemein als im sowjetischen Lager befindlich verortet.
Indien interveniert im innerpakistanischen Krieg und stellt sich auf die Seite der Unabhängigkeitsbewegung. Wieder verliert Pakistan den Krieg. Der Osten wird unabhängig und heißt fortan Bangladesch. Pakistan wird 1978 zu einer Militärdiktatur unter General Mohammad Zia-ul Haq. Die USA ziehen sich zurück und Pakistan findet in Saudi-Arabien einen neuen Partner. Aus dem Land der Muslime wird ein Land, das sich immer stärker islamisiert.
Die Islamisierung zeigt sich in Kaschmir. Sie zeigt sich darin, dass wir in der Region Kaschmir ab den 80er Jahren, vor allem verstärkt Ende der 80er Jahren, islamistische Terrorgruppen haben, die dort ganz massiv operieren und die eine enthemmte Gewaltwelle lostreten.
Zur gleichen Zeit zieht die Sowjetunion gegen den Islamismus im Nachbarland Afghanistan in den Krieg. Und es sieht so aus, als sei diese neue Lage für Pakistan ein Geschenk. Ein Wunder.
das berühmte Weihnachtswunder, die sowjetische Invasion in Afghanistan am 25. Dezember 1979. Auf einmal ist Pakistan wieder wichtig, auf einmal ist Pakistan wieder Frontstaat im Kalten Krieg und auf einmal sind natürlich auch die Amerikaner wieder bereit, großzügig, militärisch und wirtschaftlich zu helfen. Aus dem unappetitlichen Militärdiktator Zia-ul-Haq mit Blut an seinen Händen wird jetzt der Kämpfer gegen die kommunistische Weltbedrohung. Für Kaschmir ist die Entwicklung in Afghanistan auch nicht ganz unwichtig, denn in Afghanistan kämpfen jetzt ja zunehmend internationale islamistische Gruppen, die Mujahideen, die aber dann Mitte, Ende der 80er Jahre in einer gewissen Art und Weise arbeitslos werden, als die Sowjetunion abziehen muss. Als sozusagen der Krieg in Afghanistan zu Ungunsten Moskaus ausgeht. Und diese Mujahedin, diese islamistischen Kämpfer, die werden jetzt zum Teil um 180 Grad gedreht und in Richtung Kaschmir kanalisiert, wo sie jetzt wiederum ihr Kampfeshandwerk dann fortsetzen und in einigen terroristischen Organisationen dann in Kaschmir wiederum für Angst und Schrecken sorgen. Das Ziel der islamistischen Terrororganisation ist ja nicht unbedingt der Anschluss Kaschmirs an Pakistan, sondern das Ziel ist schlussendlich ja die Befreiung in Anführungszeichen von ganz Südasien. Also die Logik dieser Terrorgruppen, vor allem zu diesem Zeitpunkt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist ja die, dass man durch den Sieg über die Sowjetunion jetzt eine Blaupause hat, wie man weiter vorgehen möchte. Und die Erzählung, das Narrativ ist, dass wir, also die Mujahideen, die islamistischen Gruppierungen, haben die Sowjetunion besiegt und im Zuge dieses Siegs über die Sowjetunion sind 5 neue islamische Staaten entstanden, nämlich die islamischen Staaten in Zentralasien, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eigenständig werden. Und in dieser Logik ist das nächste Ziel dann nicht nur Kaschmir, sondern die Zerschlagung Indiens. Also jetzt machen wir dasselbe mit Indien.
Die Aufbruchstimmung unter Muslimen, auch in Kaschmir, ist groß. Ein Bündnis islamischer Parteien und Gruppierungen tritt 1987 bei den Regionalwahlen an und will mehr Selbstverwaltung für Kaschmir erreichen. Das Bündnis ist sehr populär, aber die Wahlen verliert es. Was die Mehrheit der Menschen in Kaschmir nicht akzeptieren will. Es kommt zu bewaffneten Konflikten und zwischen 100.000 und 150.000 Hindus fliehen aus Kaschmir. Indien sagt darauf ein Referendum über die Zukunft des Landes ab. Es habe keinen Sinn mehr, wenn eine ganze Bevölkerungsgruppe geflohen sei. Das klingt schon alles sehr verfahren und auch gefährlich. Aber die Lage spitzt sich weiter zu.
Nee. Heute um 15.45 Uhr hiesiger Zeit hat Indien 3 Nuklearsprengungen im Testgebiet von Pokhran durchgeführt.
Im Mai 1998 testet erst Indien Nuklearwaffen und dann Pakistan. Beide Länder sind jetzt auch offiziell Atommächte. Und das könnte ja ein Vorteil sein. Die gegenseitige atomare Abschreckung, die könnte konventionellen Krieg vermeiden helfen.
Die Idee ist dann, dass Atomwaffen zu einer Art Waffe des Friedens werden. Also es gibt da in der theoretischen Debatte gibt's Vorschläge, die gehen in die Richtung, wenn wir alle Staaten weltweit mit Atomwaffen ausrüsten, haben wir den ewigen Frieden, weil niemand mehr einen Krieg wagen kann, weil die Zerstörungskraft einfach viel zu groß ist. Eine ähnliche Logik greift zunächst auch für Südasien. Also als 1998 im Mai beide Indien und Pakistan offene Atommächte werden, also offen Nuklearwaffen zünden, dann sieht man das zunächst mal als eine Gelegenheit, als eine Chance auch für neue Verhandlungsinitiativen, weil jetzt dieser neue Status eben dafür sorgt, dass Kriege zwischen den Ländern eigentlich nicht mehr denkbar scheinen. Und tatsächlich ist die Entwicklung zunächst in diese Richtung. Man sieht ganz erstaunliche Annäherungen, man spricht wieder miteinander, es wird eine Buslinie eröffnet zwischen Delhi und Lahore. Auf dieser Buslinie fährt der indische Premierminister Vajpayee zum Erzfeind nach Pakistan. Also all das scheint zu funktionieren und dann ändert sich aber die Situation schlagartig 1999, als es dann eben doch einen neuen Konflikt, einen neuen kleinen Krieg zwischen Indien und Pakistan gibt, um die Region Kargil.
Auch Kargil gehört zu Kaschmir. Es ist inzwischen der 4. Kaschmirkrieg.
Und auch hier spielt der neue Status der atomaren Bewaffnung dann eine Rolle. Die Idee der pakistanischen Führung, der pakistanischen Militärführung ist, dass man als Freischärler getarnte pakistanische Kräfte über die Grenzlinie schickt. Die besetzen in den Wintermonaten, als das Ganze dort unzugänglich ist, wenig bewacht wird, wichtige strategische Höhenzüge auf indischer Seite. Und die Idee ist, dass sobald das öffentlich wird, sobald das bekannt wird, die internationale Gemeinschaft sofort rigoros reingehen wird, die Streithähne trennen wird, weil es sind ja jetzt Atomwaffenstaaten, es ist gefährlich, und man dann die neue Frontlinie sozusagen eingefroren bekommt und man die Geländegewinne behalten kann. Also das ist das Kalkül auf pakistanischer Seite. Das ist natürlich interessant, weil das die Abschreckungstheorie ein bisschen zu widerlegen scheint, weil jetzt auf einmal konventionelle Kriege wieder möglich werden, die vorher vielleicht nicht gewagt worden wären, aber nur deshalb, weil man von vornherein weiß, dass die internationale Gemeinschaft reagieren muss, den Konflikt begrenzen muss, weil man eben nicht den Atomkrieg riskieren will.
Hitzige Diskussionen am Morgen im indischen Parlament. Die hindu-nationalistische Regierung hat den bisherigen Bundesstaat namens Jammu und Kaschmir zweigeteilt und direkt der Zentralregierung unterstellt.
2019 verliert der indische Teil Kaschmirs seinen Sonderstatus als einzige Region Indiens mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung. Das ist eine Folge der hindu-nationalistischen Politik Indiens unter Ministerpräsident Narendra Modi. Dazu haben wir schon eine Folge gemacht. Der Link steht in den Shownotes. Kaschmir werden daraufhin zwar Wirtschaftshilfen zugesagt, der Alltag der Menschen ist aber geprägt von staatlicher Gewalt, willkürlichen Kontrollen und Hausdurchsuchungen und stark präsentem Militär. Was wollen eigentlich die Kaschmiris?
Ja, die Kaschmiris werden natürlich nicht befragt. Und das ist das Tragische an der Situation, dass diejenigen, die nicht mit dem Status quo leben können, also alle anderen können es, Pakistan kann es, Indien kann es, China kann es, aber die kaschmirische Bevölkerung, die leidet, die wird nicht befragt, die spielt keine Rolle. Und auch die Idee einer Volksabstimmung, eines Referendums spielt heute keine Rolle mehr, ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise realistisch ist, leider. Das Tragische ist, dass weder Indien noch Pakistan offen sagen können, dass sie mit dem Status quo leben können, aus ideologischen Gründen. Aber eigentlich können die beteiligten Akteure mit der Situation, auch mit der Aufteilung des Gebietes leben und können damit auch noch weiter leben. Der Konflikt ist nicht lösbar, also kann und muss er pragmatisch ignoriert werden. Und das funktioniert einigermaßen trotz der immer wiederkehrenden Eskalationsspiralen nach Drehbuch ritualisiert. Und es wird hoffentlich, muss man fast sagen, auch noch weiter funktionieren.
In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht's um die Geschichte der Bahn. Und ich verspreche, auch diese Folge kommt pünktlich.
Und das ist allen klar, dass das ein technologischer Sprung ist, den man damals mit dem Buchdruck vergleicht, den man heute mit dem Internet vergleichen könnte. Es gibt nichts, was nicht dadurch geändert wird.
Vielen Dank für heute an Maria Framke und Pierre Gottschlich, Regie und Produktion Carina Schröder, Autorin Sonja Ernst, Redaktion Monika Dittrich, Faktencheck Laura Mattausch. Uns alle erreicht ihr unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Und wir freuen uns über Lob, über Kritik und natürlich auch über Bewertungen auf den Plattformen. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Super, vielen Dank. Und bleibst du sitzen?
Ach ja, stimmt. Das Kalenderblatt gibt's ja auch noch.
Ja, mein Name ist Monika Dittrich. Ich bin Redakteurin von Der Rest ist Geschichte. Und für alle Fans dieses Formats habe ich noch einen anderen Tipp, nämlich das Kalenderblatt. Wir erinnern an die ganz großen Termine, an bedeutende Persönlichkeiten, Geburtstage, Todestage, Kriegsende, Vertragsschlüsse, aber manchmal eben auch an kleine, unbekannte, originelle Termine. Das Kalenderblatt. Jeden Tag neu in der Deutschlandfunk-App.